Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin Podcast.
Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur 6. Folge vom Blau-Schwarz-Berlin Podcast Letzte Lektüren.
Guten Abend, hallo.
Seit einem halben Jahr machen wir das jetzt.
Das ist cool, oder?
Seit einem halben Jahr treffen sich Ludwig und Maria einmal im Monat, um für euch, mit euch, vor euch über zuletzt gelesene Bücher zu sprechen, so auch heute. Und in schöner Tradition beginnen wir immer mit einem Gedicht.
Ja.
Du bist dran.
Ich darf diesmal anfangen mit einem Gedicht. Und ich freue mich sehr, ein Buch, ein Lyrikband vorzustellen aus einem Verlag, den ich sehr, sehr mag, weil der sehr ambitioniert ist, sehr klein ist, aus Ulm kommt und von zwei jungen Männern gemacht wird, die wirklich das Literaturherz am richtigen Fleck haben. Das ist der Verlag Topaljan und Milani. Die haben zum Beispiel, richtig, richtig cool, ein Kurzgeschichtenband von Anna Kim herausgegeben, den ich mit zu den besten Kurzgeschichtenbänden
zähle,
die es zurzeit gibt in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sehr, sehr cool.
Es ist der, den du einmal Weihnachten an alle verschenkt hast?
Ja, genau. Den musste ich einfach an alle verschenken. Fingerpflanzen von Anna Kim aus dem Topaljan und Milani Verlag. Um den geht es aber heute nicht, sondern um einen ganz neuen Band, der jetzt im Sommer erschienen ist. Der heißt Kolumbianischer Winter von Franziska Bergholz. Das ist eine ganz, ganz junge Lyrikerin, die ist 22 oder so. Die hat in Ulm im Seminar von den beiden Verlegern gesessen.
Florian Arnold
und Rasmus Schöll, die auch die Elkes-Buchhandlung in Ulm haben. Eine ganz, ganz großartige Buchhandlung.
Das ist wirklich sehr. Da wollen wir mal hinfahren,
ja,
oder?
Ja, sind tolle Buchhändler, tolle Verleger. Die machen wirklich schöne Sachen und sehr wenige Bücher. So 3-4 im Jahr. Aber die sie machen, sind alle toll irgendwie. Und jetzt haben sie auch ein Gedichtband herausgegeben, Kolumbianischer Winter von Franziska Bergholz. Und in diesen Gedichten geht es sehr oft, oder in ihren Gedichten sehr oft, um so Besuche in Elendsvierteln. Oft sind Menschen Thema, die eher so am Rand der Gesellschaft stehen, die es nicht einfach haben, die unter Brücken leben oder die angewiesen darauf sind, dass andere ihnen helfen. Und eines dieser Gedichte würde ich jetzt mal vorlesen, damit ihr mal so den Sound mitbekommt. Es hat keinen Titel. Wir stecken fest in dem Sumpfgebiet, in das wir nie hätten geraten dürfen. Auch Tränen können hier keinen Weg freispülen. Und Luftschlösser halten sich nicht auf diesem unwürdigen Fundament. Nach dem Besuch im Elendsviertel kleben an meiner Haut Staub und Schmutz und Schweiß. Aber vor allem die dunklen Eindrücke einer anderen Welt. Die schweren Erinnerungen lösen sich nicht von mir. Es gibt keine andere Möglichkeit, dem Sumpf zu entkommen, als sich noch tiefer einzugraben, den Schmutz aufzuschaufeln. Genau, also
Franziska Bergholz.
Franziska Bergholz, man merkt schon, die hat auf jeden Fall eine eigene Sprachmelodie und irgendwie auch eigene Bilder, die sehr, sehr gut funktionieren. Also
und für zeitgenössische Lyrik sehr
genau,
konkret, oder?
Ja,
finde
ja.
ich gerade.
Genau, also man hat auf jeden Fall ein klares Bild vor Augen. Vielleicht nur ein ganz kleines, damit man das... Aus baumwollblütenden Wolken webt ihr ein Kleid. Mit langersehnten Regenfäden bindet es dir um, das Lächeln von Fremden spanne dir als Dach. Aus den Träumen verloren geglaubter sähe dir einen Garten. Ja, also ist auch immer so ein kleines bisschen traumhaft verspult, aber auch immer mit einer klaren Haltung und mit so einer Ambition. Und was ich auch in dem Band sehr schön finde, dass Florian Arnold, einer der beiden Verleger, da noch so Vignetten gemalt hat. Finde ich, also mag ich auch immer sehr die Kombination aus Lyrik und Illustration, die gibt es ja in anderen Verlagen auch. Also zumindest abstrakt alles, aber...
Das kann der Florian.
Ja, und was ich auch an so Gedichtbänden mag, wenn die so von EinzelautorInnen geschrieben wurden, dass es so kleine, kurze Sachen sind, die man sich halt auch in die Hosentasche oder in den Beutel stecken kann und dann immer mal mittragen. Und dann hat man mal so für ein paar Minuten so Lyrik am Tag. Und das geht mit diesem Kolumbianischen Winter super gut. Also sich mal so seine tägliche Dosis Lyrik abholen. Hat mir gefallen.
Okay. Topaljan
und Milani, Franziska Bergholz.
An die Kolleginnen. Ja, Kollegen.
Genau, habt ihr gut gemacht.
Habt ihr gut gemacht.
Ja. Was hast du jetzt?
Beim ersten Gedicht, was du gelesen hast,
ja,
habe ich sofort gedacht, das passt so gut zu meinem Buch, über das ich unbedingt reden möchte.
Weil es um Elendsviertel geht.
Weil es um Elendsviertel geht und auch um Schmutz, der aufgeschaufelt werden soll.
Und Kolumbien?
Nee, Mexiko.
Aber cool, das sind schon mal so.
Habe ich, und dann kam das zweite Gedicht und dann dachte ich, jetzt mache ich vielleicht diese großartige Stimmung wieder ein bisschen kaputt. Mhm. Aber sie muss kaputt gemacht werden, sagt Fernanda Melchior, die Saison der Wirbelstürme geschrieben hat, das von Angelika Amar ins Deutsche übersetzt wurde und im März bei Wagenbach erschienen ist.
Und jetzt im Juni den Internationalen Literaturpreis gewonnen hat.
Genau, vom HKW und der Stiftung Elementarteilchen. Das ist einer der Gründe, weswegen wir uns beide schon ein bisschen mit diesem Buch beschäftigt haben, weil es eben auch schon auf der Shortlist stand, weil es dann diesen Preis bekommen hat, weil eine großartige Laudatio von Robin Detje auf dieses Buch gehalten wurde. Aber bevor es diesen Preis bekommen hat, haben wir schon sehr dafür geworben, dass wir es im nächsten Lesekreis im Ozelot lesen wollen im August. Und das werden wir auch tun. Deswegen habe ich dieses Buch auch gelesen. Ich hätte es sowieso gelesen, aber deswegen habe ich es auch gelesen. Und ich habe, und ich muss vielleicht so anfangen, gedacht, als ich im, was war denn das, April, Grime gelesen habe von Sibylle Berg. Ja, erinnerst du dich? Das habe ich auch besprochen im Podcast. Und ich war ganz sicher, das ist das brutalste Buch, was ich in diesem Jahr lesen werde. Das hoffnungsloseste, das schmutzigste, das böseste.
Weil da solche Verbrechen passieren.
Weil da mit den ProtagonistInnen auch ganz hart umgesprungen wird, weil die alle wirklich vor den Augen der Leserinnen verrecken. Und ich dachte, das wird so das härteste sein, was ich so lesen werde dieses Jahr. Und dann kam Fernanda Melchior und ich dachte, ich hatte keine Ahnung. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, Grime war im Gegensatz dazu, also so eine lau aufgegossene Suppe. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Fernanda Melchior erzählt die Geschichte, die, und das ist das wirklich Dramatische an diesem Buch, inspiriert ist von wahren Ereignissen in Mexiko, in der Nähe des Ortes, in dem sie lebt. Also sie wohnt im Bezirk Veracruz und hat eine Geschichte angesiedelt in einem kleinen Dorf, in einem kleinen, wie wirklich gottverlassenen Dorf, das heißt La Matosa. Und dort wird eine Frau, die als Hexe beschimpft wird, die eine Außenseiterin, die von der Dorfbevölkerung schon seit der Geburt gemieden wird, deren Mutter schon gemieden wurde, die eben beschimpft werden und ausgegrenzt werden als Hexe, ermordet in den Zuckerrohrfeldern gefunden. Das ist im Prinzip schon auf Seite 1, siehst du eine wirklich auch schrecklich verstümmelte Leiche. Also es ist, du steigst ganz brutal in dieses Buch ein. Und es wirklich...
So Hexen wie im Mittelalter in Europa, wo man so sagt, okay, das sind Frauen, die irgendwie magische Fähigkeiten haben.
Das denkst du vielleicht drei Seiten lang.
Genau,
das denkst du drei Seiten lang, aber dann wird dir ganz schnell klar, das spielt ja im Heute, es spielt ja im 21. Jahrhundert. Und diese Frau, die da gefunden wurde, die hat irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten vielleicht gehabt. Zu der kamen die Dorfbewohner, wenn sie ihre Syphilis kurieren lassen wollten oder ihre Filzläuse. Oder es wird auch gemunkelt, Männer hätten sie für sexuelle Abenteuer aufgesucht. Sie hat auch Abtreibungen vorgenommen angeblich. Also es ist schon irgendwie mit diesem mittelalterlichen Begriff irgendwie verwandt. Aber vor allem ist es eine von der Gesellschaft völlig ausgestoßene Frau gewesen, die eben nur für so Zwecke benutzt wurde. Ne? Und die ist jetzt also tot, liegt sie eben dort. Und was das wirklich Dramatische an diesem Buch ist, dass Fernanda Melchior im Prinzip auch, also es ist ihr zweiter Roman, der erste, der auf Deutsch erschienen ist. Sie hat also vorher schon einen geschrieben und sie arbeitet auch als Reporterin, also als Journalistin. Und sie ist, und das schreibt sie im Nachwort dieses Buches, aber ich muss da vielleicht kurz vorgreifen, weil es das wirklich Unfassbare an dieser Geschichte ist, aufmerksam geworden durch das, was sie in den Berichten gelesen hat. Also durch reale Ereignisse ist sie quasi inspiriert worden, dieses Buch zu schreiben. Es ist nochmal ganz anders als bei den, also bei Grime zum Beispiel, was ich vorher so als Vergleich rangezogen habe. Es ist einfach viel dramatischer, weil es eben auf wahren Ereignissen basiert oder zumindest davon inspiriert wurde. Also sie zitiert ganz eindeutig zwei Journalisten, eine Journalistin und einen Journalisten, die ermordet wurden von den dortigen Gangstern, weil sie eben geforscht haben und berichtet haben.
Sind das dann Originalzeitungsausschnitte oder sieht man das auch?
Nee, gar nicht. Also es erwähnt sie bloß. Genau, und dann wird ihr halt klar, dass es eben nicht erfunden ist, weil in der Brutalität, mit der sie dann im Prinzip die nächsten 250 Seiten füllt, da willst du dich in deinem weichgespülten europäischen Herzen die ganze Zeit daran festhalten, dass es ja ein fiktiver Roman ist, dass es also erfunden ist und dass es also nicht so schlimm sein kann. Und weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Und ich weiß nicht, ob du dich an diesen Satz noch erinnerst, den Robin Deeth hier auch in der Laudatio auf die Shortlist schon gesagt hat, über dieses eurozentrierte, ja, dumme Denken.
Wir nehmen uns viel zu wichtig und, ja, Europa ist nicht mehr der Mittelpunkt der Welt.
Und auch nicht der Literaturwelt. Und ja. Also das, was er da quasi verspricht, das löst Fernanda Melchior in vollem Umfang ein, ja, weil sie nämlich was ganz Großartiges macht. Und jetzt will ich noch mal kurz ein bisschen auf die Form des Buches zurückkommen. Diese Frau ist also tot, sie wurde ermordet, sie wird gefunden auf Seite 1. Und dann fängt sie an, wie ein Reigen zu tanzen um dieses Verbrechen herum. Du lernst in 8 Kapiteln immer verschiedene Sichtweisen kennen, immer verschiedene Personen kennen, die direkt mit diesem Mord an dieser Frau zu tun haben.
So ein Rückblenden
praktisch. Ja, so in Umkreisen. Es ist quasi, es ist fast auch so, also es ist nicht, also leider keine Rückblende. Es ist viel zu clever. Es ist nicht einfach so zurückgedacht, sondern es ist, passieren auch Sachen zeitgleich. Es überschneiden sich Dinge. Es ist wirklich wie so ein Kreis, der gezogen wird, wie so eine Schlinge, die sich zuzieht. Und in diesen Beschreibungen, die du dort liest, kommst du irgendwie vom, ich will nicht vom Regen in die Traufe sagen, weil es so furchtbar ausgenudelt ist, aber weißt du, was ich meine? Also, dass du vom Schrecklichsten ins Allerallerschrecklichste fällst, weil sich so Abgründe auftun. Und immer wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, dann geht es noch schlimmer. Dieses Dorf La Matosa ist also wirklich, also geprägt von bitterster Armut, von aber auch so brachialer Gewalt innerhalb der Bevölkerung. Alle Leute sind wahnsinnig aggressiv, alle konsumieren Drogen wie verrückt, Kinder werden vernachlässigt, misshandelt, missbraucht. Du wirst Zeuge von schlimmsten Dingen, von Vergewaltigungen, von Abtreibungen, von Polizeigewalt, von allem, was so das menschlich Dunkelste ist.
Aber irgendwie. Wenn du das so schilderst, denke ich total an 2666 von Bolaño, wo ja auch irgendwie auf 500 Seiten 1000 Frauen ermordet werden und man völlig stumpf wird vor der Gewalt, die diesen Frauen angetan wird. Und wenn man Literatur aus Mexiko ein bisschen verfolgt, weiß man, dass also gerade so Misogynie und Frauenverachtung ja dort schon ein wichtiges literarisches Thema sind. Ich frage mich dann, will man denn eigentlich sowas lesen?
Zwei Sachen.
Diese Brutalität und diese Verbrechen und diese Grausamkeit.
Die zwei Sachen, also Bolaño und diese Misogynie-Geschichte, habe ich auch gedacht, ich finde es aber ganz gefährlich, irgendwie so Literatur aus Lateinamerika immer generell so eine Tendenz zu solchen Themen zu unterstellen, einfach nur so, weil es so leicht ist, für uns eine Schublade zu öffnen.
Hat ja dieses Thema, also das ist dieses Thema, genau. Ja, diesem Buch nicht, sondern
genau.
Das ist ja gerade geschildert.
Ich will nur irgendwie, also ich habe so ein bisschen Angst davor, dass man immer, wenn man irgendwas aus Lateinamerika künftig liest, sowas erwartet. Also das will ich einfach bloß nochmal vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass das schon differenziert werden muss. Das gibt's auch woanders. Also mindestens so. Und das Zweite, warum will man das lesen, hast du gefragt. Ja. Fernanda Melchior wäre nicht die brillante Autorin, die sie ist. Und sie ist 82 geboren. Das muss ich vielleicht einfach nochmal kurz dazu sagen.
Das ist krass jung.
Wenn sie nicht diese unglaubliche Sprachkunst beherrschen würde, dass man sowas lesen will. Denn obwohl sie Worte benutzt, die ich eigentlich hier vor laufendem Mikrofon nicht aussprechen will, ja, man will sich den Mund mit Seife auswischen.
Das hat Deeth ja auch gesagt, dass man im Deutschen gar nicht so schön fluchen kann.
Man kann nicht so schön fluchen, wobei Angelika Amar das sehr gut löst. Aber sie benutzt ganz, ganz schlimme Worte, schafft daraus aber ganz, ganz wunderschöne Sätze. Also sie fängt an, Atem zu holen und zieht dich ein in so einer ganz geschmeidigen Bewegung in Sätze, die sind manchmal 1,5 Seiten lang. Die haben 35 Kommata und hören überhaupt nicht auf. Und jeder Nebensatz ist aber wahnsinnig brisant. Und jeder Nebensatz erzählt dir noch mehr und zieht dich noch tiefer rein und öffnet noch eine Nebenfigur, die noch mal schlimmer, also kriegt so ein Schlaglicht. Ja? Und die Art, wie sie das kann, ist so, ich habe wenig Romane gelesen, in denen so lange Sätze so bis zum Ende brillant durchgedacht waren.
Kann man dem gut folgen?
Und komponiert auch so schön.
Nee,
es ist nicht so anstrengend, wie man denkt. Also was ein bisschen anstrengend ist, ist der Satzspiegel. Es gibt, und ich habe Wagenbach da auch sehr bewundert, dass sie nicht geschummelt haben, es gibt keine Absätze, es gibt kaum Dialoge. Es ist ganz viel wirklich brisanter Fließtext die ganze Zeit.
Ein durchgehender Blocksatz.
Ja.
Krass.
Also es gibt 8 Kapitel, aber sehr lange Kapitel. Ich meine, es hat 240 Seiten, das Buch. Aber wenn du dich ein bisschen konzentrierst, sie schafft das. Und das ist eben das, was ich auch nicht erklären kann, wie Fernanda Melchior das schafft. Aber sie schafft es, dass du diesen Satz beginnst und aufmerksam bleibst und hören willst, was sie dir erzählt, weil ihre Sprache so schön ist, auch wenn sie so schreckliche Sachen sagt. Und ich finde auch die Übersetzungsleistung von Angelika Amar ist wirklich nicht hoch genug zu würdigen in diesem Buch. Und deswegen finde ich auch sehr, sehr verdient, dass es den Internationalen Literaturpreis bekommen hat und finde, die Jury hat
auch
eine gute,
mit auszeichnet.
Genau, ja. eine gute Entscheidung getroffen. Genau, die Autorin bekommt 20.000 Euro, die Übersetzerin bekommt 15.000. Es wird wirklich gezieltes Duo ausgezeichnet.
Was
Autor im Übersetzen.
Oder es gibt es, glaube ich, gar nicht in der
genau.
deutschen Preislandschaft.
Ja, und es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr verdienter Preis für ein sehr, sehr mutiges, politisches, sehr, sehr wütendes, aber unglaublich lesenswertes Buch. Saison der Wirbelstürme. Ich sage mal Wirbelstürme.
Eine Frage habe ich noch. Wir lesen das
Saison
ja
der Wirbelstürme.
Wir lesen das ja im Lesekreis.
Habe ich dich jetzt, habe ich dir die Laune genommen?
Nein, doch, ich habe ja noch Lust drauf. Wir lesen das im Lesekreis. Mhm. Findest du, dass es ein gutes Lesekreisbuch ist? Also meinst du, man kann da kontrovers drüber diskutieren oder erwartest du eher, dass wir alle relativ einig darüber sein werden, es ist ein gutes, heftiges, düsteres Buch? Oder?
Ich befürchte, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe beim Lesen die ganze Zeit so ein paar Leute im Kopf gehabt in unserem Lesekreis und habe gedacht, ach du Scheiße, das werden die nicht ertragen, die werden nicht freiwillig weiterlesen wollen. Weil es einfach auch so eine Tendenz gibt, so wie du sie auch hast, zu anderen harten literarischen Themen. Du weißt, was ich sagen will. Also zumindest glaube ich, dass man Lust haben muss, auch in diesen Abgrund zu gucken. Und dass es vielleicht einige Leute, ich will da nicht vorgreifen und vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, dass viele Leute auch abgestoßen sind vielleicht von dieser sehr, sehr brutalen, sehr, sehr vulgären Sprache, die gebraucht wird. Da musste ich immer an Dupont denken. Da hatten wir die Diskussion ja auch, ob das noch Literatur ist, wenn ständig von Geschlechtsteilen geredet wird. Und das ist hier schon auch so. Und ich habe das sehr bewundert, weil die Autorin so ganz doll die Sicht der Leute einnimmt, aus derer sie erzählt. Und nicht versucht, da irgendeinen pädagogischen Überbau zu schaffen. Und ich habe das groß bewundert. Aber ich glaube, dass man auch Lust haben muss. Und das passt wieder zu dem Gedicht, mit dem du gestartet bist, ja? Diesen Dreck aufzuhäufeln. Und man muss Lust haben, sich dem auszusetzen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass dieses Buch daran leiden wird oder die Rezeption im Lesekreis daran leiden wird, dass die Leute sich davon beeinflussen
lassen. Schon vorher auf so einer vorgeschalteten Ebene darüber diskutieren, ob man eigentlich generell über sowas...
Aber ich bin gespannt. Ich traue denen ja auch vieles zu. Und ich glaube, das kann auch ganz, ganz falsch sein, was ich denke. Und die können auch das durchaus aushalten. Aber es gibt zum Beispiel nur wenige Leute, denen ich dieses Buch... Also ich finde, man muss da so ein bisschen wie so einen Beipackzettel mitgeben und muss sagen, ja, das ist viel härter, als der Klappentext vermuten lässt, aber es ist halt auch noch viel, viel besser. Und wenn ihr irgendwie Kapazitäten in euch habt, dann lest bitte Saison der Wirbelstürme. Von Fernanda Melchior in der Übersetzung von Angelika Amar bei Warenbach. Liest du es jetzt auch noch?
Ja, auf jeden Fall. Ich will am Lesekreis mitdiskutieren.
Ich dachte, du sagst jetzt, ich hätte es dir so mega schmackhaft gemacht, weil es doch so abgründig ist. Du magst doch so abgründige Sachen. Steilvorlage, bitte.
Noch ein Grund mehr. ich glaube, hier gibt es weniger zu diskutieren. Bei dem anderen habe ich echt großen Diskussionsbedarf.
Okay. Deswegen machen wir vielleicht das mal. Ist super, weil das nächste, da habe ich überhaupt keinen Diskussionsbedarf.
Ja, cool. Was ich in der Literatur sehr spannend finde, ist immer, wenn... Das nennt sich in der Literaturwissenschaft Intertextualität, aber man kann das auch so Verflechtung nennen. Also wenn ein Text irgendwie auf andere Texte verweist und man merkt, okay, da spiegeln so Theorien durch oder Erzählweisen oder Themen oder bestimmte ÜbersetzerInnen haben dann eine Rolle gespielt. Und ich mag das immer gerade, wenn man viele Bücher liest, dass dann das Niveau der Intertextualität so zunimmt, weil man immer mehr Bezüge zu anderen schon früher gelesenen Büchern merkt. So, ne? Also dass man
Von sich gelesen.
Ja. Genau, dass man sagt, aha, das kommt mir irgendwie bekannt vor, dieser Blick oder was auch immer.
Übung also.
Genau, Übung oder halt genau so eine Art Verflechtung des eigenen Bücherregals, des mentalen Bücherregals. So, ne? Dass die irgendwie so wie Verbindungen immer mehr herstellen, dass dann also ein Netz entsteht. Genau, und das wird heute noch mal ein bisschen intensiver sein bei dem, was danach kommt, aber ist bei dem auch schon spannend, nämlich bei Nicolas Mathieu, wie später ihre Kinder. Das ist jetzt ganz neu erschienen bei Hansa Berlin.
Diese Woche, oder?
Diese. Auf jeden Fall dieser Tage bei Hansa Berlin, der mit, also finde ich aktuell mit einem der besten Programme macht, super guter Verlag. Nicolas Mathieu ist ein französischer Schriftsteller, geboren 78 und interessant, erster intertextuelle Bezug, übersetzt von Lena Müller und André Hansen. Und Lena Müller hat auch schon mal den zweimal
internationalen Literaturpreis
genau,
bekommen.
Aus vom HKW, unter anderem für eine Übersetzung von Shumon Hasinha, Erschlagt die Armen, was auch ein ähnliches Thema hat wie das. Das ist der erste Bezug. Der zweite Bezug ist, ich sage vielleicht erstmal, worum es geht.
Ja, danke.
Wie später ihre Kinder. Das spielt in einer Kleinstadt in Lothringen, also so an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze. Es beginnt 1992 und in einem Milieu, das sind so vier Jugendliche, zwei, die eher aus so einer Arbeiterschicht kommen und zwei Jungs und zwei Mädchen, die eher so ein bisschen einer reicheren Schicht kommen, aber alle sind halt in dieser Kleinstadt, wachsen da so auf, und diese Kleinstadt ist gekennzeichnet davon, dass es früher mal viel Schwerindustrie gab, so Stahlöfen und genau, und große Arbeiterschicht, auch viele Migranten aus Nordafrika oder so Franzosen aus Nordafrika, die da Arbeit gefunden haben, und diese Schwerindustrie wurde aber abgewickelt irgendwie. Mhm. Die ganzen Zechen wurden geschlossen und die Arbeiterklasse wurde ein bisschen vernachlässigt, und die Eltern dieser Protagonisten.
Sind arbeitslos geworden, oder was?
Genau, sind arbeitslos geworden. Da geht es ganz viel um Alkohol, es geht um häusliche Gewalt, es geht um Arbeitslosigkeit, es geht um auch so eine bestimmte Perspektivlosigkeit, es geht um es geht ganz viel, also die Jugendlichen kiffen total viel, es geht um Drogen, es geht um die ersten Verbrechen, die passieren, und warst du beim Thema Kiffen? genau, in diesem Setting spielt das. Und der Nicolas Mathieu zeigt diese vier Jugendlichen in vier verschiedenen Zeiträumen, einmal 92, einmal 94, einmal 96, einmal 98, und was die so erleben. Mhm. Das ist eigentlich auch schon die ganze Handlung. Man kann jetzt das noch ein bisschen genauer aufdröseln, dass man sagt, okay, der eine klaut dem anderen ein Motorrad, was dem Vater gehört, und da gibt es totalen Ärger, dann will irgendwie zwei Jahre später der eine mit der anderen ins Bett gehen, und das kriegt er. Also so typische jugendlichen Geschichten auch, die sind auch eigentlich nicht spannend. Also was da so auf der oberen Handlungsebene passiert, das ist relativ schnell erzählt, und das ist auch nicht besonders interessant. Interessant ist, habe ich mich gerade wiederholt?
Nein, ich bin gespannt, was jetzt interessant ist.
Interessant ist jetzt nämlich so der intertextuelle Bezug, und zwar, was ich ganz, ganz sehr durchleuchten gesehen habe, ist von Didier Eribon-Rocanorams, weil er nämlich das können die Franzosen sehr gut, so eine soziologische Perspektive auf den Stoff haben. Das heißt, Nicolas Mathieu beschreibt zum Beispiel, was die in der Arbeiterklasse, was die essen, was die für Wohnungen haben, auf was für eine Art und Weise die Sex haben, was für Autos die fahren, was für Schulabschlüsse die haben oder nicht haben, und was das bedeutet, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Familie aufwächst, wo der Vater arbeitslos ist, früher halt mal einen Job in der Schwerindustrie hatte, die Mutter irgendwie versucht durchzukommen, eigentlich sind die Frauen auch immer die Stärkeren, die die Familie zusammenhalten. Mhm. Was passiert, wenn man in so einer Familie aufwächst, und was das auch für die eigene Biografie bedeutet, ne? Wo man sagt, okay, wir sind alle 14, wir gehen alle in die gleiche Klasse, mhm. aber wir haben qua Geburt völlig unterschiedliche Chancen, später in der Welt unseren Platz zu finden. Oder wir werden vordefiniert unseren bestimmten Platz finden, weil wir halt solche Eltern haben.
Weil wir quasi in der sozialen Kaste geboren
ja,
sind.
Ja, genau. Und so. Das gibt es in der französischen Gesellschaft viel stärker als in der deutschen, aber auch in der französischen Literatur viel stärker als in der deutschen. Und das ist auch das, was zum Beispiel Didier Eribon so sehr wütend macht. Ne? Der sagt so, ich bin in dieser Arbeiterklasse aufgewachsen, ich will weg, ich verachte die und sowas. Und er hat da ein bisschen genaueren, auch finde ich, ein bisschen zugänglicheren Blick. Also,
Mathieu
Mathieu, genau. Und was er zum Beispiel aber auch so als zweiten Referenztext nutzt, das ist hier im Pierre Bourdieu die feinen Unterschiede, wo er halt sagt, es gibt die einen, die Zugang zu bestimmten kulturellen Gütern haben, so wie Theater, und zu Konzerten gehen können, und die anderen können es halt nicht. Und was bedeutet das für eine Klasse, wenn die das nicht haben? Und das leuchtet durch diesen Roman durch. Und das, finde ich, trägt auch die Handlung, und das, finde ich, macht den auch so interessant, weil es passiert eigentlich nicht viel, aber er beobachtet sehr genau, und das fand ich ziemlich cool. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt so ein extremes Meisterwerk ist, aber es ist sehr gut. Nee, es ist ein zweiter Roman, also zumindest ein zweiter Roman. Ich glaube, der erste, der ins Deutsche übersetzt ist, interessant ist, das hat den Prix Goncourt gewonnen, was ich finde, ist zumindest in Frankreich einer der wichtigsten Preise, also was man in Deutschland vielleicht mit dem Büchnerpreis ist eigentlich ein bisschen Wiener. Also der Prix Goncourt, der ging zum Beispiel auch an Leila Slimani, die du letzte Woche beim letzten Mal gesprochen hast. Der zeichnet eigentlich immer, finde ich, Literatur aus, die sich lohnt zu lesen, weil die sehr nah am Puls der Zeit ist und auch immer eine sehr spannende Form findet, um das, was sie im Puls der Zeit so relevant findet, auch zu verarbeiten in Literatur.
Wir entschuldigen uns in diesem Moment bei Lukas Berfuß.
Lukas Berfuß
ist auch... quasi gerade abgesprochen
Nee, der gehört auf jeden Fall dazu. Und auch hier Theresa Mora, die den ja letztes Jahr bekommen. Vorletztes Jahr?
Ich kam mit Marcel Bayer.
Marcel Bayer. Das, die doch
zu viele Männer bekommen. Entschuldigung, ist abgeschweift.
Die können auch alle super gut schreiben und haben auch alle einen guten Zeitdiagnostik.
Aber es hat was Allgemeines, was es,
ja,
also es hat, was ihm fehlt. Ne?
Was der Prix Goncourt oft auszeichnet, auch Ferrari hat den ja bekommen. Das ist irgendwie nochmal eine Spur härter und auch eine Spur poetischer oft. So.
Ja.
Okay. Willst du mal so... Jetzt vorlesen machen wir nicht, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob ich daraus ein gutes, aber versuch doch was.
Genau, das ist nur ein kleiner Absatz, aber da sieht man mal, was soziologische Literatur ist. So. Mit ihren untersetzten Bäuchen, ihren Ochsenschultern umkreisten die Männer sie, ihren Zigarettenatem, ihre starken, behaarten Körper, ihre Pranken, abstoßend und sexy zugleich. Es war merkwürdig. Sie war vor ihnen auf der Hut, aber irgendwie auch angezogen. Sie dachte daran, wozu sie in der Lage waren, mit ihren dicken deutschen Autos und ihren Kreditkarten. Typen, die eine Familie ernährten, die für ihre zurückgebliebenen Sprösslinge überteuerte Wirtschaftsstudiengänge finanzierten, sich ein Boot leisteten, ihre Meinung sagten und es für eine gute Idee hielten, Bürgermeister zu werden. Die Seitensprünge hatten, Schulden, schwache, infarktgefährdete Herzen, die ein Gläschen Whisky unter Freunden tranken und Ralph Lauren Hemden in XXL trugen. Und diese ganze Macht verpuffte angesichts eines 16-jährigen Mädchens. Ja, in so einem kleinen Absatz sieht man, okay, du hast so einen ganz bestimmten Typ einer Klasse so getroffen.
Ja, aber
getroffen.
Ganz ehrlich, das habe ich auch schon,
ja, das,
15 Mal gelesen.
Das liest sich oft, aber in so einem, auf so einer Flughöhe changiert dieser Roman. So,
ne? Liest es sich denn gut?
Ja, so, das liest sich ganz flüssig. Also
heute?
Das ist jetzt, es hat auch so eine ganz kleine, ja, wie eine Krimi-Handlung. Also es passiert ein Verbrechen und man will halt wissen, okay, schafft er das oder schafft er es nicht? Wird es aufgelöst? Wie wird es aufgelöst? Dann gibt es mal so eine Party, wo dann irgendwie eine sehr wütend ist und ein Messer hat auf jemand anders, der eigentlich fliehen will und kein Messer hat. Und dann denkt man so mal 100 Seiten, okay, ersticht er den jetzt oder nicht?
Okay.
So. Also aber da,
das ist
da hat
gar nicht so dick, ne?
Ja, es sind schon 400 Seiten. Es hat schon Drive auch. Aber das Spannende, wie ich finde, ist wirklich nicht die Handlung, sondern die Beobachtung und auch, was man daraus schließen kann. Ne? Also das, was passiert, wenn man so eine Klasse verliert? Wenn man die politisch irgendwie nicht mitnimmt.
Will man das vor oder nach Eribon lesen dann?
Also es ist schon gut, wenn man Eribon drauf hat. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man mal kurz was von Bourdieu gehört hat. Aber vielleicht auch umgedreht, dass man damit anfängt und dann Lust hat, sich mehr mit Soziologie zu beschäftigen. Ja. Weil Soziologie geht uns alle an. Wir kommen alle irgendwie aus Klassen und wir sind geprägt durch das, was unsere Eltern irgendwie in Erfahrung haben. Und ich glaube, wenn man seine Klasse gut kennt, kann man auch gut dagegen opponieren. Also man kann auch gezielt Dinge tun, die nicht der eigenen Klasse entsprechen. Weil in Deutschland ist es ja auch ganz oft so, dass zum Beispiel die meisten Professoren sind Professorenkinder. So, in Deutschland. Und die meisten, die halt hohe Abschlüsse haben, sind Kinder von Menschen, die hohe Abschlüsse haben. Also diese Bildungsdurchlässigkeit der Schichten ist ja in Deutschland ähnlich. Die ist nicht ganz so krass wie in Frankreich, aber auch hier wird es immer stärker. Und wenn die Literatur das reflektiert, so eine Art gesellschaftliche Konstruktion, dann finde ich das spannend, wenn sie mir das zeigt oder wenn ich da so ein bisschen hinführe.
Wenn da nochmal ein Buch auf Deutsch rauskommt, liest du es?
Ja.
Von Mathieu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag nochmal, das Buch heißt Nicolas Mathieu, also der Autor heißt Nicolas Mathieu, das Buch Wie später ihre Kinder, erschienen bei Hansa Berlin in der Übersetzung von Lena Müller und André Hansen.
Aber ich finde, ich habe jetzt ein gutes Gefühl dafür, worum es geht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, nur um das jetzt vielleicht ergänzend zu sagen, ich habe das, als du gesagt hast, dass du es besprechen willst, also wir besprechen es oft nicht vorher, aber ich war gestern Abend so neugierig und hatte ich irgendwie noch kurz Zeit, bevor ich so eingeschlafen bin und habe kurz angefangen zu lesen und dachte, das geht mir gerade ganz krass anders nah als das Wagenbach-Buch zum Beispiel.
Vielleicht, weil du auch einen 14-jährigen Sohn hast.
Ja, das ist eher unpraktisch. Aber das
es wurde heute auch in der FAZ besprochen, aber ich habe die noch nicht gelesen. Ich hatte Angst.
Wüsste ich ja nicht vor.
Nee, ich will eigentlich immer meine eigene Meinung bilden, aber ich bin mal gespannt, was die so schreiben.
Dann lesen wir das nachher noch zusammen. Das finde ich, einen guten Ding. Was vielleicht in keinem Feuilleton besprochen wird, ist mein nächstes Buch.
Ja, aber das geht gerade viel. Ne? Und es ist auch Hansa.
Hansa hat ein neues Imprint, das heißt Hansa Blau. Und ich habe ein Buch gelesen, was dort jetzt erschienen ist in dieser Woche. Es heißt, der Gesang der Flusskrebse ist geschrieben von Delia Owens und übersetzt von, aus dem amerikanischen Englisch, von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Die sind so ein Übersetzer-Duo. Ich habe am Anfang gedacht, wieso haben die das denn zwei Leute übersetzen lassen? Das kann doch nicht gut gehen.
Ist oft so.
Ich habe bitter Abbitte getan, als ich mich darüber informiert habe, wer diese beiden Übersetzer sind und gelesen habe, dass die öfter mal zusammen was übersetzen. Und um das jetzt vielleicht noch mal kurz festzuhalten, ich habe so viel Hartes in diesem Jahr gelesen. Also nicht nur Grime und nicht nur Fernanda Melchior, ich habe auch über Rachel Kushner, ich bin fast durchgedreht, weil ich gedacht habe, ich will jetzt unbedingt irgendwas lesen, was mich so innerlich streichelt und sagt, ach Maria, es wird alles wieder gut und mach dir keine Sorgen. Und ich hatte Urlaub und es durfte auch gerne mal hart am Kitsch schrabben. Und am Kitsch schrabte Delia Owens mit diesem wirklich kitschigen Titel, der Gesang der Flusskrebse. Erzählt wird die Geschichte ganz klassisch eines Mädchens, das völlig auf sich allein gestellt zurückbleibt im Sumpf von North Carolina irgendwann in den 50ern. Kia, also K-Y-A, ich glaube, man spricht das Kia, wird wirklich verlassen von ihrer Mutter, die vor dem prügelnden Vater flieht. Von den älteren Geschwistern, die machen, dass sie fortkommen, um diesem Säufer irgendwie auch zu entgehen. Und sie lassen dieses kleine, ich glaube damals 6-jährige Mädchen, einfach in einer völlig baufälligen, verarmten Hütte irgendwo im Sumpfland der Ostküste der USA mit dem Vater zurück. Und der Vater, der haut ab mit seinem Boot auf Sauftouren, auf Angeltouren, auf Pokertouren, der kommt 3 Tage nicht wieder. Und ich hatte am Anfang kurz überlegt, wieder zuzuklappen, weil ich gedacht habe, oh, nicht noch eine harte Geschichte. Weil dieses Mädchen, was einem wirklich unglaublich schnell ans Herz wächst, auch wenn man Angst hat vor dieser Mischung zwischen Härte und trotzdem ahnt man, dass es ein kitschiges Buch wird.
Ist das aus ihrer Perspektive?
Ja, sie wächst einem unglaublich. Also nee, es ist nicht, es ist, glaube ich, in der dritten Person geschrieben. Also es ist quasi ein Allwissen der Erzählerin. Ja. Die wächst einem wirklich unglaublich schnell ans Herz, wie sie einfach erstens versucht, irgendwie den Verlust der Mutter zu verwinden, von der sie noch erzählt, wie sie mit ihren Stöckelschuhen den Weg lang läuft und wie sie immer denkt, die kommt bestimmt abends wieder und die kommt halt nicht zurück. Und wie sie verzweifelt irgendwie versucht, den Haushalt am Laufen zu halten, irgendwie sich was zu essen zu machen, weil der Vater natürlich auch weg ist und sie sofort weiß über so eine übergeordnete Allwissenheit, dass sie sich nicht irgendwo melden darf, weil es nirgends auffliegen darf und wie sie sich dann durchboxt, wirklich, wirklich beeindruckend durchboxt, wie sie sich Essen besorgt, wie sie irgendwie mit dem Boot rausfährt zu so einem großartigen kleinen, ich habe das immer mit so einem Späti verglichen, mit so einem Gas, also mit so einem Tankladen, der auch irgendwie so ein kleiner Lebensmittelladen ist, wie sie sich in diesem Sumpf Morastmoor auskennt, wie sie irgendwie in dieser Hütte klarkommt, wie sie so eine 6-jährige Feuer machen kann. Das hat mich alles irgendwie gerührt und beeindruckt. Und damit fängt eben dieses Buch an und erzählt dann im Prinzip die komplette Lebensgeschichte dieses jungen Mädchens.
Bis sie alt ist.
Bis sie stirbt.
Ja, okay.
Also um das jetzt gleich vorauszuschicken.
Wird sie alt?
Dieses Buch, ja, sie wird alt. Sie wird alt. Dieses Buch hat zwei große es hat zwei sehr, sehr große Extreme, die es verbindet. Das ist immer hart an der Grenze zum Kitsch. Denn natürlich kommt ein Junge aus dem Dorf und verliebt sich in das Mädchen. Und natürlich bringt er ihr das Lesen bei. Und natürlich lernt sie durch seine Augen irgendwie, kommt in Kontakt eben mit Bildung und mit Biologiebüchern und ihre eh schon vorhandene Liebe zu diesem Moor, zu dieser Natur, entflammt quasi in so einer Art Wissenschaftlerin-Status und hast du das gerade verstanden? Du hast so komisch geguckt.
Wie auch die Autorin ja irgendwie, ne? Oder
genau.
Die hat doch auch so viel in der
die
Natur.
Hat sich, genau, die Autorin erforscht. Ist Biologin oder war Biologin und Zoologin und erforschte jahrelang irgendwelche afrikanischen Länder und so weiter und so fort und zog sich dann in dieses Marschland in North Carolina zurück, zog sich dahin zurück. Und das merkt man diesem Buch auch ganz doll an. Das ist das, was es vom Kitsch unglaublich bewahrt. Das ist eine Frau, die sich wirklich unglaublich auskennt mit Biologie, mit Materie, mit, ich habe auch ganz viel so an Nature Writing gedacht.
Wie kommt sie denn zu ihrem Wissen? Geht die denn auf Schulen?
Nee, ich glaube, dass so eine Zoologin schon versteht, wie so Materie aufgebaut ist und wie so Tiere funktionieren.
Die, die, die Figur, wie kommt die zu?
Ach, die Kia. Hm. Ja, das ist halt echt so ein bisschen, Entschuldigung, ich muss es kurz sagen, aber es tat in dem Moment auch unglaublich wohl bei ihm. Die sind so ein bisschen Rosamunde Pilcher-mäßig, ne? Also sie trifft diesen Jungen aus diesem Dorf, alle grenzen sie aus, sie versucht irgendwie zur Schule zu gehen, weil sie abgeholt wird und wird dann nur gedisst, ist nach einem Tag weg, geht nie wieder auf diese Schule, versteckt sich immer in diesen Sümpfen, weil sie sich da wirklich unglaublich gut auskennt, immer wenn irgendjemand vom Jugendamt kommt, ist sie in den Büschen verschwunden, die kriegen sie einfach nicht. Folgerichtig kann sie aber nicht so lesen und schreiben und dann kommt dieser Junge.
Huckleberry Finn-Geschichte.
Das ist ein bisschen eine Huckleberry Finn-Geschichte. Und er verliebt sich natürlich in sie und er bringt ihr das Lesen und das Schreiben bei und er bringt ihr Biologiebücher noch und nöcher. Ah, und natürlich explodiert das alles in einer unglaublich großartigen Liebesgeschichte, die natürlich nicht frei von Problemen ist und Windungen und durchaus auch spannend, weil in der gleichen Sekunde wird auch parallel immer die Geschichte eines Mordes verhandelt und zwar wirklich eine, also wie so eine Gerichtsgeschichte. Es ist nämlich der Quarterback des Ortes gestorben. Er ist von so einem Feuerwehrturm gestürzt und natürlich könnte das Mord gewesen sein und natürlich kennt sich, dieser Feuerwehrturm steht mitten in den Sümpfen, wer kennt sich da gut aus und wer hatte zufälligerweise mit diesem Quarterback ein unglückliches Techtelmechtel, du ahnst, worauf es hinausläuft. Also, kurz gesagt, ihr braucht... Sie wird natürlich verdächtigt und sie wird natürlich verhaftet und natürlich ist es so eine parallele Geschichte immer, von der du denkst, es möge doch irgendwie gut ausgehen. Aber was ich ganz kurz mal sagen muss, also es ist, ich sage mal so zwei Beispiele ganz kurz, die dieses Buch sehr, sehr gut beschreiben. Und zwar das erste ist dieser, wo ich mich wirklich totlachen musste, weil es so kitschig war und weil ich es trotzdem so gut fand. Das sind zum Beispiel Sätze wie, sie stand auf und spazierte in die Nacht in das sahnige Licht eines Dreiviertelmonds. Ich habe das meinem Mann vorgelesen, dem haben sich die Fußnägel gekreuzt. Ja, aber ich konnte trotzdem nicht aufhören zu lesen. Denn im gleichen Buch steht irgendwas, es geht um die Libellen und wie die im Prinzip sich fortpflanzen.
In der Luft.
Jetzt hör zu.
Libellen sind die einzigen Tiere, die fliegen können, während sie Sex haben.
Es geht, obwohl diese Kämpfe sehr ritualisiert sind, können sie dennoch zu schweren Verletzungen führen. Um das zu vermeiden, konkurrieren die Männchen mancher Spezies auf weniger brutale, aber kreative Weise miteinander. Insekten sind dabei am fantasievollsten. So ist beispielsweise der Penis des Kleinlibellenmännchens mit einem winzigen Löffel ausgestattet, mit dem es die Spermien eines vorherigen Kontrahenten entfernt, bevor es selbst zur Tat schreitet. Sowas lernt man in Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Und auch wenn es jetzt so scheint, als würde ich mich über dieses Buch lustig machen, ich habe es echt gemocht. Und ich habe in dem Moment gewusst, es ist so hart über die Kitschgrenze, wie ich in diesem Jahr noch kein Buch gelesen habe. Und es hat mich trotzdem gerade nach diesem ganzen Rumgegrime unglaublich erfreut in diesem Jahr. Also wenn ihr Lust habt auf Strandurlaub und ihr kennt, es gibt diesen Beachbook-Ausdruck, oder? Dass man so ein Beachbook braucht, also irgendwas, was auch mal ein bisschen süffig sein darf.
Wo man drin versinken kann, wie in einem Sumpf.
Ja, oder in einem Treibsand. Dann sei euch wirklich Delia Owens empfohlen. Das ist hart an der Grenze zum Kitsch. Das schießt auch drüber hinaus. Hör auf damit. Aber es ist wirklich, es ist ein schönes, kitschiges, schönes Buch. Und es ist trotzdem klug, das möchte ich mal kurz sagen, weil diese Autorin einfach klug ist und weil man wahnsinnig viel über Natur lernt und was Helen MacDonald mit Harvey Habicht kann und was Robert McFarlane kann und was diese ganze Mattes und Seitz Nature Writing Schiene kann, das kann Delia Owens auch. Das muss ich nochmal kurz sagen, ich will jetzt eigentlich nach North Carolina und so einen Bootsführerschein machen und durch diese Sümpfe fahren, weil ich das schon spannend finde.
Solange es sie noch gibt, ne? Wer hat sie übersetzt nochmal?
Ein Ehepaar, glaube ich, oder ein zumindest Paar, aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Und die übersetzen eben öfter mal zusammen. Und deswegen wirkt es auch wirklich wie aus einem hart am Kitsch vorbeischrappenden Guss.
Das ist in Amerika ein Riesen-Bestseller, ne?
Ja, und
die verkaufen das ohne Ende.
Ich freue mich auch irgendwie, dass Hansa Blau irgendwas hat, was man auch, das kann man gut empfehlen. Das ist jetzt böse von mir zu sagen, dass es so kitschig ist. Ich habe es ja auch echt gerne gelesen. Also es gibt Bücher, die ich schneller gelesen habe, aber ich habe immer wieder auch so gedacht, ich habe jetzt Lust, wieder in dieses Moor zu gehen. Und es ist so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl, ich habe die Verfilmung schon vor Augen. Ne? Ich habe die Verfilmung vor Augen und wahrscheinlich wird irgendein sehr, sehr berühmter Hollywood-Schauspieler, schade, dass das Dingsbums zu alt ist. Wie heißt er? Ich komme schon nicht mehr auf den Namen. Dass er zu alt ist. Aber ich habe die Verfilmung quasi, man sieht es vor sich. So. Und es kann funktionieren und wenn ihr Lust habt auf... Kannst du mir ein Synonym für Schmöker sagen? Ich will das Wort nicht benutzen, weil ich es hasse, aber mir fällt so wenig Besseres ein.
Ein Einsinkbuch.
Okay, wir arbeiten noch an dem Synonym für Schmöker. Wenn ihr eins wisst, lasst es uns bitte. Ich will aber das Wort für das Buch, nicht wie es ist. Also wenn ihr diesen Bieb-Schmöker Also wenn ihr Lust auf so ein Einsinkbuch habt, dann lest gerne Der Gesang der Flusskrebse.
Und es ist ja auch ihr Debüt, obwohl die schon ein fortgeschrittenes Semester ist.
Es stehen keine Altersangaben drin, aber sie hat schon mehr graue Haare als ich. Und dafür ist es auch echt, es wirkt schon gekonnt. Also es hättest du jetzt auch, ich kann das gerade ganz schwer jemandem noch zuordnen, aber man hätte das jetzt auch jemandem zugetraut, der irgendwie schon 20 Bücher veröffentlicht hat. Es wirkt irgendwie rund und abgekonnt, abgeschlossen. Aber nichts, worüber man diskutieren muss. Man mag es oder man hasst das zahnige Licht des Vollmonds.
Wenn du mal kurz hierher filmen kannst, wir werden jetzt nicht mehr über grüne Bücher reden.
Ja, ist vorbei für dieses
Mal. Ja, das fällt mir gerade so auf, dass wir ganz schön monochrom sind heute.
Aber wir haben, also man sieht es im Podcast nicht, aber alle Bücher haben verschiedene Grüntöne. Baumgrün, schmutzig, wassergrün, moosgrün, sumpfgrün.
Ja. Grafisch
grün. Die zwei Bücher, die folgen, sind nicht grün.
Nee, die sind finster wie die Nacht.
Während du anfängst zu reden, soll ich dir noch ein Bier holen?
Nee, aber gerne Wein einschenken.
Oh, bitte.
Wir haben noch Weglesbuch als
Synonym. Weglesbuch.
Sehr gut, ja.
Aber ich hätte gerne noch das ohne Buch. Also Schmöker heißt ja auch nicht Schmökerbuch. Also bitte das auch Schmökern, ja. Dieses Wort macht mir immer eine ganz schlimme Gänsehaut. Und ich weiß aber trotzdem, dass man diesen Begriff per se schon braucht. So ein Buch, wo man auch nicht immer nach den oberintellektuellen Ansprüchen fragen muss. Obwohl dieses Buch nicht, es ist nicht dumm und es ist klug geschrieben. Und das ist, ich will dem gar nicht unterstellen. Aber das ist halt so. Und Guilty Pleasure trifft es halt auch nicht. Also wenn ihr so einen Begriff habt, schreibt uns Mails. Wir loben was
Danke.
Aus. Gern. So, jetzt kommen wir wieder zum Ernst des Lebens, bitte, ja? Das ist jetzt.
Zum Ernst des Lebens voll, also eher zum Ernst des Nicht-mehr-Lebens.
Mhm. Wie ist denn das mit dem Nicht-mehr-Leben?
Genau, es hatte ja eben schon angedeutet, dass es mich fasziniert, wenn Lektüren so eine intertextuelle Ebene haben. Also wenn die eine Verflechtung haben zu anderen Büchern, die ich schon gelesen habe oder wo mich die Themen interessieren. Das Buch, was ich jetzt besprechen will, ist wahnsinnig verflechtet.
Intertextuell.
In meinem Bücherregal, weil es geht verflochten, stimmt. Danke.
So betrunken, weil wir müssen halt zusammensetzen.
Es geht um Suizid.
Dein Lieblingsthema?
Ein Thema, was mich literarisch sehr interessiert. Es ist von einem Norweger geschrieben. Und es ist irgendwie auch so eine Art Autofiktion oder eine Selbstbespiegelung. Und ich fange mal so an. Also bei Norweger denken wir natürlich sofort an Thomas Espedal, der eigentlich immer über sein eigenes Leben schreibt, der in Bergen das Schreiben gelernt hat, ähnlich wie Knausgard. Ich weiß gar nicht, ob der Autor... Mit Knausgard zusammen.
Ja.
Also alle Figuren in seinen Büchern heißen so wie die realen Personen in seinem Leben. Mhm. Und es sind immer Referenzen auf die eigene Biografie, auch sehr gewollt, aber auch immer...
Sehr gekonnt.
Ja, extrem gekonnt, interessant verarbeitet, dass man sagt, okay, ich will was darüber mehr wissen, wie Thomas Espedal über sich und das Leben denkt. Das ist so das Autofiktionale, was jetzt als Intertextualität auftaucht. Was ich auch sehr spannend finde, ist auch ein Norweger, Thor Ulven, den werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, Dunkelheit am Ende des Tunnels. Das ist ein Norweger, der hat ein Buch geschrieben über eine Person, die sehr depressiv sitzt, ist die ganze Zeit im Zigaretten raucht, irgendwie der Aschenbecher füllt sich und irgendwie denkt diese Person, die Figur die ganze Zeit über Suizid nach. Thor Ulven hat, nachdem er dieses Buch geschrieben hat, sich umgebracht. Also er kündigt in diesem Buch sein Suizid literarisch an.
Und tut ihn dann.
Und genau, und hat sich wirklich real dann in den, ich glaube, wann war denn das, von den 90er Jahren? 1995 setzte er seinem Leben mit 41 Jahren selbst ein Ende. Also ein Norweger, der sich umgebracht hat. Interessant auch, eins der Bücher, die ich wahnsinnig oft und gern gelesen habe, weil sie mir sehr viel über Literatur beigebracht haben, Edouard Levés Selbstmord. Da geht es auch um einen Autor, der seinem Lektor einen Text schickt und nachdem er ihm diesen Text geschickt hat, bringt er sich um und genau das Gleiche hat Edouard Levé gemacht. Das ist aber ein Franzose, aber ähnlicher Geschichte. So. Und das vierte Buch ist, was ich auch irgendwie sehr durchscheinend gesehen habe, ist Max Porter Traus, das Ding mit Federn. Da geht es darum, dass in einer Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder, die Mutter die Treppe runterfällt und stirbt mit irgendwie Anfang 30. Die Kinder sind so Zwillingssöhne, 6 Jahre. Und der Vater muss nun mit der Trauer klarkommen. Es ist eine innerfamiliäre Trauersituation, die in einer Art und Weise beschrieben ist, die ich noch nie vorher gelesen habe und die für mich den Kosmos oder die Tragweite von Literatur nochmal neu definiert hat, weil das so genial geschrieben ist. Das ist das vierte Buch, an das ich denken musste, als ich...
Ja, genau, jetzt haben wir über vier Bücher geredet und dann nicht, ja, worauf die Intertextualität abzielt.
Stig Sætterbakken durch die Nacht in die Hand genommen habe, weil Stig Sætterbakken ist ein norwegischer Autor, der in diesem Buch durch die Nacht über eine Familie schreibt, wo der Vater, also es gibt einen Vater, Mutter, zwei Kinder, Junge und Mädchen, und der Vater ist Zahnarzt und lernt irgendwann auf einer Party eine wesentlich, wesentlich jüngere Frau kennen und beginnt mit der so nach und nach ein Verhältnis. Das fliegt irgendwann auf, seine Frau trennt sich von ihm, er geht zu der jüngeren Affäre. Das klappt natürlich nicht. Geht irgendwann zurück zu seiner Familie, der Sohn verkraftet es aber nicht, trinkt eine Flasche Schnaps, klaut sich das Auto der Eltern und fährt sich tot. So. Das ist so der Anfang der Geschichte. Und der Vater verarbeitet jetzt sozusagen den Suizid des eigenen Sohnes. Also es ist wieder so eine Art Trauergeschichte innerhalb der Familie. Er verhandelt, wie gehe ich mit Trauer um, wie gehe ich damit um, dass eigentlich meine Welt, die besteht aus diesen Säulen Mutter, Vater, Kinder irgendwie, was ja so eine Familienverein ist, wie gehe ich damit um, wenn die zerbricht? Gleichzeitig ist es halt auch ein Suizidbuch, wobei ich das eigentlich am allerwenigsten zumindest innerhalb der Geschichte gefunden habe, weil es sehr wenig um den Suizid des Sohnes an sich geht.
Es ist ja aber auch so schwierig, es hätte auch ein Unfall sein können. Ne? Es ist ja irgendwie, also klar, ja, reden wir gerade von Suizid, aber wie alt ist der, 14, 15?
Nee, der konnte, 16? Ja, schon, also so späte Jugend.
Ja, und
ich mache vielleicht noch kurz, um den Bogen zur Intertextualität zuzumachen. Also der Sætterbakken hat sich halt kurz nachdem das Buch erschienen ist, auch umgebracht. Also er ist auch mit irgendwie Ende 40, hat er sich suizidiert. Genau, das ist so das Setting, in dem wir uns bewegen, finde ich. Also auch, oder auch die Referenzliteratur. Und durch die Nacht, das übersetzt wurde von Karl Ludvig Wetzig aus dem Norwegischen, finde ich, kommt an keines dieser anderen Bücher ran. Was ich an dem Buch gut fand, ist dieser Anfang, wie er beschreibt, wie sich so ganz langsam das Begehren zu einer anderen Frau irgendwie einschleicht und wie man sich auch, der versucht schon, seine Ehe am Leben zu halten, und er versucht auch, seine Frau nicht anzuhalten und anzulügen, und es kommen aber immer wie so ein Millimeter mehr dazu, dann trifft er sie halt bei einem Café am Anfang zufällig, und dann ist es halt der Zufall irgendwie schon sehr inszeniert und sowas, und er rückt immer ein Stück näher, und irgendwann weiß er, okay, jetzt hat er diese Linie überschritten, jetzt lügt er. Und dann, und wie er das so skizziert, das fand ich hochspannend, so, weil da irgendwie ein Zerbrechen von Familie dargestellt wird, was, glaube ich, auch sehr, ja, häufig auch so passiert einfach. Und dann, wie er aber so, dann zeichnet er so nach, okay, er geht zu der Freundin, dann geht er, verlässt er die Freundin, weil es natürlich nicht funktioniert, dann geht er zurück zu seiner Familie, das funktioniert aber auch nicht, dann verlässt er halt, und das finde ich so das Erste, was ich richtig doof fand, entzieht er sich so der Verantwortung. Er sagt so, ja, ich komme mit dem Verlust meines Sohnes nicht klar, ich bin jetzt in einer Trauersituation und ich gehe jetzt weg, und dann geht er nach Deutschland.
Das fandst du doof?
Ja, weil er so ein...
Das fand ich so gut.
Ich fand daran doof, dass er wie so ein trauernder Narzisst ist. Dass es eigentlich die ganze Zeit nur um ihn geht. Dass er nie irgendwie mal versucht, die Tragweite seines Handelns innerhalb des Familiengeflechts zum Beispiel zu verstehen. Dass er nie versucht zu verstehen, warum sein Sohn es umgebracht hat. Sondern dass es immer nur darum geht, okay, er erinnert sich vielleicht an Situationen, die er mit seinem Sohn erlebt hat, aber der Fluchtpunkt, alles seines Erlebens ist immer er selbst. Er kann nie irgendwie mal diese Abstraktionsleistung erbringen, zu sagen, okay, was hatte ich denn für eine Wirkung auf andere? Und das finde ich,
Das sehe ich anders.
So ultra exemplarisch für ein narzisstisches Denken. Und ich finde, das geht vielleicht mal auf 100 Seiten, aber es nervt halt auf diesen 280 Seiten, die das hat, weil er irgendwie so zumindest in diesem Text ein anderes Leben ja scheinbar zerstört hat, aber er nie wirklich mal fragt, wie das eigentlich zusammenhängt, sondern er immer nur selber irgendwie flieht und sagt, okay, ich entziehe mich, und das, was Espedal zum Beispiel auch macht, er verlässt ja auch Frau und Kind und will alleine nachdenken und geht durch Europa. Das ist bei ihm so ein stumpfes Beobachten und so ein, ich komme da irgendwie nicht hinter auf eine andere Erkenntnisebene durch diese Figuren. Das fand ich irgendwie eine Schade.
Was ich aber finde, ist, dass dieser Punkt ja schon eingesetzt hat, den du erwartet hast beim Tod des Kindes, der hat für mich ja schon eingesetzt, als er seine Familie im Prinzip verlassen hat für eine Jüngere, ja, die ihm mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht hat. Es war so alltäglich. Es war so ein ganz normales Ding. Ne? Frau, also Mann verlässt Familie für Jüngere.
Ja.
Und da hat das ja schon aufgehört. Und dann finde ich aber sehr wohl...
Das fand ich gut beschrieben,
diesen Anfang. Ja, ich auch. Und dann fand ich aber sehr wohl, dass ihm, dass es ganz schmerzlich war, auch zu sehen, dass ihm durchaus klar war, dass er in den Augen seines Sohnes jeglichen Respekt verloren hat. Die Tochter hatte hin und wieder noch mit ihm gesprochen. Der Sohn hat das Zimmer verlassen, wenn er kam. Und er hat nur noch über die Mutter kommuniziert. Ja. Er hat ganz eindeutig jegliche Kommunikation zum Vater abgebrochen. Ja. Und was das bedeuten muss für einen Mann, wenn der pubertierende Sohn emotional so enttäuscht ist und so auch angewidert, das war ja ganz eindeutig, dass dieser Junge angewidert war vom Leben des Vaters. Und das hat mich schon zutiefst irgendwie berührt. Und ich fand das auch gut beschrieben, weil er sich schon bewusst war, was er da verbockt hatte. Und was ich auch finde, was ich ganz stark fand, während ich den Anfang, glaube ich, nicht so ganz so stark fand wie du, egal, was ich jetzt so sage, aber was ich ganz, ganz beeindruckend fand, war die Szene, als er angefangen hat, als er dann, glaube ich, in Deutschland war, was du gerade erzählt hast, als er angefangen hat, an das quasi ja auch tote Handy seines Sohnes SMS zu schicken. Als er alle Kontakte auf seinem Telefon gelöscht hat und dann aber angefangen hat, irgendwie mit seinem Sohn zu kommunizieren, als würde er noch leben und wie er ihm SMS geschickt hat über Konzerte und über diese Theateraufführung, über diese weirde... Und wie er irgendwie versucht hat, so alltägliche Sachen in eine SMS zu packen und sich vorzustellen und es auch wirklich zu tun, das an das Handy seines Sohnes zu schicken. Und das fand ich einen großen und klug, also das fand ich auch so einen klugen Autoren-Move irgendwie, ne? So das so reinzupacken und zu zeigen, wie erfolglos, wie verzweifelt, wie du natürlich nicht Verantwortung übernehmen kannst, weil du nicht mehr klarkommst mit gar nichts, wenn dein Sohn sich umgebracht hat, weil du ein Arschloch warst. Das finde ich, das ist schon reflektiert, glaube ich.
Ich finde, du hast recht, dass er ganz oft so Motivstrukturen zum Beispiel ineinander webt oder gute Ideen hat, zum Beispiel wie das mit dem Handy, dass diese Figur das halt macht. Ne? Das ist irgendwie okay, das ist irgendwas Radikales. Er schneidet alle Kontakte ab. Den einzigen, den er wirklich noch nutzt, ist der zu seinem toten Sohn. Das ist irgendwie eine coole Idee. Aber das referiert wieder immer nur auf ihn, wie es eigentlich ihm geht und was sein eigenes Empfinden ist. Und er schafft es nie mal, irgendwie den Heilraum der anderen Figuren, was die anderen Figuren denken oder was vielleicht auch, was er vielleicht zurücklässt, oder dass er so eine Empathie beweist, zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt auch meine Tochter zurücklasse, und dass er das mal als Figur reflektiert, das bleibt irgendwie so seltsam.
Die ist ja eh auch so zweitrangig. Ja, genau.
Oder dann lernt er in Deutschland irgendwie noch eine Frau kennen mit einem Kind und die schenkt ihm Vertrauen und er verlässt die einfach und dann denkt er nur, okay, wie geht's jetzt für mich weiter? Und das ist so, er rennt halt wirklich auf so eine für mich schon fast ekelhafte Art, und das ist wirklich nur auf der Handlungsebene. Mhm. Also wie es gemacht ist, da gibt es einige Sachen, die ich gut finde. Auf dieser Handlungsebene finde ich diese Figur einfach auf eine
nicht
Art narzisstisch, die mich angewidert hat. Ja, und da denke ich mir so, gerade bei dem Thema erwarte ich mir, oder hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen mehr wie in diese Max Porter-Richtung oder wie bei Edward Leveille oder wie bei Espeda, das ist für mich ein kluger, empathischer Mann ist als Figur und nicht so ein rückgratloses Weichei, wie er, der irgendwie nur seine eigene Schönheit irgendwie in der nächtlichen Spiegelung des Flusses irgendwie bewundert, wenn er gerade seine 18. Zigarette raucht und am Schnaps luckelt. Ja, okay, mach, aber Literatur kann mehr als irgendwie so ein Selbstbeweinen in der Nacht.
Worüber wir, finde ich, dringend noch reden müssen, wenn wir über Sticks der Tabaken reden, ist dieses letzte Kapitel, was mich völlig verwirrt hat.
Das fand ich wieder cool.
Genau, ne?
Weil er dann in die Slowakei oder geht, glaube ich. Da gibt es ein Haus angeblich, wo man reingehen kann, wo man auf eine ganz krude Art und Weise auch hinkommt und wo man sich seinen eigenen Ängsten stellt. Und ich finde... Das ist
so ein geheimer Club durch so Zugänge,
genau.
Die man nur versteht, wenn man...
Man muss erst durch so einen schwulen Club, der mich extrem an hier Gaspar Noé irreversibel das Ende erinnert hat, auch so düstere Gänge und alle stecken alle in alles. Und dann geht er in dieses Haus
und
hat mich so
an, kann das auch.
an David Lynch erinnert. Also wo irgendwie
alte, dann, verknorkelte Männer, ja, die irgendwie Dreck rotzen
und Spucknäpfe und man weiß nicht, wie die Architektur des Hauses, sie verändert sich und man weiß nicht, was real ist und was nicht und was Traum ist und was nicht. Und es wird auch nicht so ganz aufgeklärt.
Und dieses Haus soll einen mit seinen innersten Ängsten konfrontieren oder irgendwie, also irgendwas soll es mit einem machen, weil man sich seinem Innersten wie so einem Dämon stellen muss oder so. Und sind Leute rausgerannt und verrückt geworden oder sowas, ne?
Ja, und da finde ich es wieder saustark. Das sind ja so die letzten 80 Seiten und die habe ich am Stück gelesen.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum? Warum macht er denn jetzt das? Das ist,
es passt nicht zusammen. Nee.
Es passt überhaupt nicht zusammen. Und ich habe die ganze Zeit, noch 5 Minuten, ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und ich fand ihn auch nicht sympathisch, aber ich habe in der Trauer wirklich ganz viel auch Gutes gelesen. Also ich habe vieles auch verstanden, weil ich auch glaube, dass du was du erwartest, ne? Oder was du für Maßstäbe da ansetzt, ne? Der war einfach nicht der Typ dafür, glaube ich. Also dieser Zahnarzt, von dem gesprochen wird, der war eben nicht reflektiert. Der hat wirklich nur sich gesehen. Und trotzdem habe ich mitgelitten, als er wirklich so um seinen Sohn getrauert hat, weil ich das schon, also das fand ich auch gut beschrieben. Und ich fand dann aber am Ende dieses Kapitel, was irgendwie so fantasyartig wirkte und was so aus allem genommen
aber
war.
Aber auch so eine Horrorfilm-Ästhetik. Und das schreibt er schon vorher mal, so diese Motiv. Struktur des Horrorfilms, die er mit seinem Sohn früher geguckt hat. Der Sohn hat auch immer ganz viele Horrorfilme geguckt, dann geht er alleine zu so einem Festival. Und das fand ich dann schon genial. Und das ist halt nicht mehr auf der Handlungsebene direkt, sondern eher so auf so einer Motivebene. Und wie er das so ineinander verschraubt und dann zum Schluss auch so zumacht, da denke ich, okay, du kannst schon auch schreiben.
Ja, was halt man vielleicht auch sagen muss, ist, dass hinten auf dem Buch steht, einer der wichtigsten Autoren meiner Generation, sagte Karl-Ove Knausgård.
Sagt der größte Narzisst der norwegischen Literatur, Karl-Ove Knausgård. Genau. Die Welt endet, wenn ich meine Augen schließe.
Naja, das ist ja auch so. Ja. Aber super. Auf jeden Fall, hey, hör auf damit.
Nein, ist ja gut, aber es muss ich ja nicht lesen.
Das mache ich sauber. das ist halt das Interessante. Ne? Er hat ja irgendwie was ausgelöst in diesen, und er hat auch in Espedal, glaube ich, was ausgelöst. Ich glaube, dass wenn du im norwegischen Raum als Mann schreibst, habe ich das gerade wirklich gesagt, ja scheiße, ist schon raus, dass du dich an irgendwelchen Leuten orientierst. Und es ist schon auffällig, dass so ein Typ wie Stig Schetterbacken irgendwie so dazugehört und man ihn irgendwie so vielleicht auch glorifiziert, und er hat auch lange dieses Literaturfestival geleitet und er war ja eine Nummer im norwegischen Literaturbetrieb, und da frage ich mich auch...
Er hat viel, seit den 90er Jahren, hat er mit 18 sein erstes Buch rausgegeben und war wirklich...
Ist also quasi so einer der großen norwegischen Autoren, und Norwegen ist Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr, auch das soll euch jetzt mal gesagt sein, ihr wisst es bestimmt längst, aber trotzdem... Das heißt, es werden uns viele norwegische Übersetzungen aus dem Norwegischen irgendwie erreichen. Und wenn sich so ein Verlag wie Dumont, den wir durchaus schätzen, denkt, er muss Stig Sæterbakken jetzt irgendwie mal dem deutschen Markt zugänglich machen, dann ist es schon spannend, ob das wirklich sein stärkstes Buch ist. Das habe ich mich oft gefragt. Also ob das wirklich das Buch ist, was Karl Ove gemeint hat.
Ich würde auf jeden
Fall
gerne noch mal was anderes von ihm lesen.
Ja.
Und was ich halt spannend finde, man kann ja dann schon fast so eine Art norwegische... Nationalliteraturästhetik festmachen, weil sie halt immer, also so gerade was die Bergener Schule macht, ne, so dieses um das eigene Leben kreisen und dieses die eigene Familie beleuchten und sowas. Also ganz anders als die französische Literatur, die immer eher so einen größeren... aber die hat immer so diese Öffnung hin zum Soziologischen und erklärt immer große Schichten. Das passiert halt hier gar nicht. Hier endet sozusagen der Kosmos mit dem
Persönlichen.
Der Handlungsort am Ende der Hauswand der Familie. Ja. So, ne? Da ist in diesem engen Raum, aber da wird es halt in allen möglichen Dimensionen ausgeleuchtet. Das passiert in der französischen Literatur überhaupt nicht so filigran irgendwie. Ne? Also man kann ja, ich finde es schon irgendwie
unterschiedlich. Wobei es interessant ist, weil die beiden, die ich gelesen habe, nämlich Espedal und Levé, auf deinem Stapel der intertextuellen Bezüge, die du gemacht hast, sind ihm tatsächlich weit überlegen, aber andererseits habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich kann das nicht mitdenken, ne? Wenn ich dann mir vorstelle, wie bei Levy eben auch, er hat sich dann danach irgendwie umgebracht, dann denke ich eben auch, okay, ich kann das dann nicht mitdenken.
Nee, man kann es nicht ausschalten. Ich finde, für mich macht das auch...
Hat das so ein Mitleidsding bei dir?
Nee, aber es, Menschen, die mit dem Entschluss spielen, sich umzubringen, er sagt an einer Stelle, das finde ich so total interessant.
Noch eine Minute.
Warte. Noch eine Minute. Ein letztes Zitat.
Wenn man entscheidet, sich das Leben zu nehmen, ist man allein auf der Welt, sagt Caroline. Man kann nirgends hin. Einen solchen Entschluss fasst man, lange bevor man ihn umsetzt. Eines Tages passiert etwas und da beschließt man zu sterben. Auf diese Weise konnte ich ihn verstehen. Das ist eine Figurenrede, aber das ist halt auch Säterwagen, der darin vielleicht schreibt, dass er einen Entschluss gefasst hat. Und ich finde, wenn man so eine Spuren auf so eine Spurensuche geht, da übt auf mich Literatur eine Magie aus, die alles übersteigt.
Also ganz schnell, Säterwagen lesen, ja oder nein?
Lesen und drüber diskutieren, zum Beispiel im Lesekreis. Super Lesekreis.
Super Lesekreisbuch, genau. Da würde ich mich anschließen.
Vielen Danke, dass ihr Dank. Zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Prost.
Prost.
Danke.
Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.